Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Die üblichen Verdächtigen waren heute besonders zahlreich in Interstellar. Und ich gebe Sven das Wort. Ich glaube, er weiß schon, was er sagen möchte zu Interstellar.
Es gibt einen Ereignishorizont zwischen Slow Food und Langeweile. 2001 ist auf der richtigen Seite.
Du willst keine Zusammenfassung geben heute? Nee, brauchen wir eigentlich auch nicht.
Oh, ich also, kann auch eine Zusammenfassung mal, geben. Ja. Also, ich versuche zu erzählen. Also es gibt einen Piloten, der in einer düsteren Zukunft auch nicht mehr Pilot sein kann. Die ganze Erde vertrocknet und verhungert. Wir haben es überreizt. Ja, ist ja nicht unwahrscheinlich. Dann kommt es durch verschiedene Verwirrungen und Verwicklungen dazu, dass es dann noch mal eine Chance gibt, durch ein schwarzes Loch vielleicht noch eine Zukunft für die Menschheit zu geben. Und der Pilot, der dann unfreiwillig als Farmer arbeiten musste, der macht sich dann auf den Weg. Ja, mehr, glaube ich, sollte man nicht sagen. Ich fühle mich ein bisschen überrumpelt nach dem Film, direkt was sagen zu müssen, obwohl wir das ja schon fast 100 Mal trainiert haben. Sollten wir eigentlich können. Ich finde es heute ein bisschen schwierig. Wir machen auf jeden Fall jetzt hier einen Spoiler-Alarm, weil ich glaube, es macht keinen Sinn, irgendetwas zu erzählen, ohne zu spoilern.
Wir unterbrechen diesen Podcast für einen wichtigen Hinweis. Die nachfolgenden Informationen enthüllen möglicherweise wesentliche Teile des Filminhalts oder verraten das Filmende.
So, nach dem Spoiler-Alarm, Tom.
Da wir so viele sind heute, versuche ich mich auch kurz zu fassen. Also ich finde, das ist ein schönes Stichwort, was der Sven gegeben hat. Der Film hat einen sehr langen Ereignishorizont und ganz viele rabenschwarze Logiklöcher. Er hat auch starke emotionale Szenen, aber macht am Ende die allergrößten Fehler, indem er ein Happy End wie ein Sandwich auf das nächste stapelt und da wird es mir dann irgendwann zu viel. Und bei mir stellt sich dann in der Tat ein 2001-Effekt irgendwann ein. Egal wie viel er vorher gut gemacht hat und wie viel ich ihm so abgewinnen konnte, am Ende verliert er gewaltig.
Das ist so eine Negativverknüpfung. Wenn Ihnen 2001 nicht gefallen hat, wird Ihnen auch Interstellar nicht gefallen.
Naja, ich finde, das ist 2001 für Anfänger. Ne? Also, weil es ja doch, der Schluss ist ja wirklich ganz schlicht. Ich finde halt, das Problem ist, dass man das Geheimnis des Universums in einem Hollywood-Film lösen will. Und deswegen ist der Schluss so bestialisch blöd eigentlich. Und da habe ich auch gelitten. Also da muss ich zugeben. Aber sonst finde ich was, also es war toll gemacht. Es war, finde ich, eine ganz tolle Musik. Also die Musik hat mir sehr gut gefallen.
Die Musik von Hans Zimmer ist wie immer genial.
Und du sagst das einzig Gute im Film? Ja gut, Dominik?
Ich möchte mal eine ganze Menge Positives sagen über den Film. Ich finde, dass sehr, sehr viele Dinge sehr, sehr gut waren. Angefangen vom Cast über die Ausstattung und die ganze Darstellung dieser düsteren Zukunft, die Weltraumdarstellung, die Maschinen, die Technik, die Computer, das fand ich alles extrem überzeugend. Wie es dargestellt war, sowohl wie es ausgemalt war, als auch wie es optisch umgesetzt war, als auch die akustischen, um die akustische Ausmalung in Soundeffekten, die Musik ist schon angesprochen worden. Es hat sehr, sehr viel, sehr gut funktioniert. Diese Logiklöcher waren da, aber da wurde ich wunderbar drüber hinweggetragen. Ich gebe aber den anderen Vorrednern recht, gegen Ende, es ist zu dick aufgetragen. Und das ist was, ich glaube, ich wiederhole mich da, diese amerikanischen Enden, das ist zu sülzig und zu dick und die müssen alles erklären. Lass das weg, Leute. Ja? Die naja, letzte Viertelstunde und dann, aber ansonsten würde ich...
Das ist ja schön, ich muss dich gleich unterbrechen. Es ist ja schön, dass ihr alle über die Happy Ends mault, aber wenn jetzt diese Uhr im Staub zertreten worden wäre, als sie da ihren Bruder umarmt vorher, da dachte ich auch, was passiert, wenn jetzt die Uhr runterfällt und er tritt einfach drauf? Dann würde aber alles andere, was wir vorher gesehen haben, nicht mehr passieren. Das ist euch schon klar. Also wenn ihr über Logiklöcher schimpft, das Happy End muss in einem gewissen Umfang da sein. Vielleicht nicht so, wie es gezeigt wurde.
Ich schimpfe auch nicht über das Happy End, sondern ich schimpfe ja über die Lösung, die zum Happy End führt. Das ist mir so unsäglich banal, dass wirklich das Geheimnis des Universums in einem Morsecode auf einer Seite sozusagen übermittelt werden kann. Das finde ich ein bisschen schwierig. So einfach ist die Welt nicht.
Naja, das ist ja das Versprechen, das mir das Kino macht, dass es dann auf der Leinwand wenigstens einfach ist, wenn auch schon nicht sonst im Leben.
Ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich nicht weiß, ob ich das, was mich an dem Film stört, dem Film vorwerfen kann oder ob es mein persönliches Problem damit ist, wenn Physik auf Metaphysik trifft. Ich hatte solche Momente schon damals, sagen wir mal, bei Contact, wo sie auch versucht haben, das Unverfilmbare irgendwie verzweifelt optisch darzustellen. Und das waren für mich immer die schwächsten Momente in solchen Filmen. Und das Problem hatte ich hier auch. Er hat sehr, sehr vieles sehr richtig gemacht. Beginnt beim Soundtrack. Wie gesagt, mit einer schönen, richtigen Anlage kaufe ich mir das als Fußmassage. Er ist von den Kameratechniken her, von der Bewegung, die er im Raum darstellt, da bin ich als Zuschauer mit dabei. Also es hat sehr funktioniert. Aber am Schluss hat der Film sehr, sehr stark verloren und sein Ereignishorizont hieß Botschaft. Und da ist seine Story völlig drin versunken. Ja, für mich wollte er dann zu viel Geschichte erzählen, um irgendwie diese Botschaft irgendwie zu übersetzen, und er hat es in wunderschönen Filmen nicht geschafft, diesem Ereignishorizont zu überwinden.
Mir hat auch bei dem Film sehr gut gefallen, das muss man auch sagen, also was unheimlich gut rübergekommen ist, ist so diese Einsamkeit im Universum, das ist schon super, und diese beklemmende Atmosphäre im Raumschiff, das ist schon brillant gemacht für meine Begriffe, ja. Und auch so die Kleinheit des Menschen und diese Abhängigkeit von einer Maschine, also das hat schon gut funktioniert, das muss man auch sagen.
McConaughey hat mir gut gefallen, aber so annähernd als einziger Schauspieler. Anne Hathaway mag in manchen Rollen eine gute Schauspielerin sein, aber hier war sie zu sehr damit beschäftigt, verweint aus Anzügen rauszugucken, die ihr 10 Nummern zu groß waren. Und Matt Damon fand ich eine völlige Fehlbesetzung. Die zweite Nebenfigur, die gut geraten war, war interessanterweise der Roboter. Und das waren auch die einzigen guten Dialogszenen.
Kommen wir zu den Robotern. Ich fand, dass die Roboter fantastische Dialoge geschrieben bekommen haben. Und dass das Spiel mit wie viel Prozent Humor der Roboter eingestellt bekommt, um welche Art von Witzen zu machen. Also sowas würde ich auch gern schreiben können als Drehbuch. Das war schon sehr gut.
Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, das war auch tatsächlich für mich die beste sprachliche Passage. Diese letzte Sequenz, wo er dann mit dem Humorlevel gespielt hat, wo dann der deutsche Sprecher tatsächlich diese Nuance in wenigen Worten rübergebracht hat zwischen 65% und 60% Humor. Das fand ich brillant, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das reißt den Film nicht aus der Singularität. Das ist ein tiefes schwarzes Loch.
Ja, ich glaube, nichts reißt irgendwas aus der Singularität. Aber es gibt natürlich ein bisschen Probleme der Vorhersehbarkeit. Also dass zum Beispiel, dass das Mädchen die Welt retten wird, das ist relativ schnell klar. Und dass da irgendwas ganz, ganz böse schiefgegangen sein muss, als Matt Damons Figur da diesen unbestechlichen Roboter offensichtlich zerstört und auseinandergebaut hat. Auch da war eigentlich sofort klar, hier ist was ganz, ganz böse im Argen. Aber gut, der Film muss ja auch funktionieren für ganz, ganz viele Leute. Der ist ja nicht für das ganz viele Geld gedreht worden, damit ein paar Filmstudenten gucken, glaube ich. Ich verstehe eure ganzen kritischen Einwände und ich kann euch gar nicht erklären, warum mir der Film trotzdem sehr gut gefallen hat. Ich fand Anne Hathaway zum Beispiel auch keine gute Schauspielerin in dem Film. Auch Matt Damon mag ich eigentlich sehr, aber in der Rolle hat er irgendwie nicht so wirklich gut funktioniert. Und ich fand auch das Ende dann irgendwie zuckrig. Aber die meiste Zeit hat mich die Atmosphäre und 3, 4, 5 Mal auch die Spannung so enorm begleitet, dass ich es total schön fand, den Film gesehen zu haben. Auch wenn er jetzt nicht von der Geschichte her das totale Meisterwerk ist. Also ich werde wieder mal so ein ikonisches Filmgeschichtsbild mitnehmen, nämlich auf diesem Wasserplaneten, wie diese Wellen kommen und dieser Staat, der gerade noch ausreicht, um von der Welle wegzufliegen. Das finde ich absolut großartig und werde ich in meinem visuellen Gedächtnis, glaube ich, aus dem Film behalten dürfen.
Ich denke mir, man darf diesen Film nicht mit 2001 vergleichen. Und wenn man das nicht tut, dann ist er sehr gut.
Ja, und jeder geht natürlich auch mit der Last rein, dass es ein Christopher Nolan-Film ist und irgendwie muss es dann larger than life sein. Und wenn es dann irgendwie, oder?
Was? Ich habe nur gerade Pantomime zu 2001 gemacht. Das war für mich ein Crash-Erlebnis der Jugend. Da will ich kein Wort drüber verlieren. Über dieses bramasierende filmische Gebabbel, in dem es zwar auch wundervolle Szenen gibt, aber in denen ansonsten irgendwie überhaupt nichts zusammenpasste für mich damals und immer noch nicht.
Aber dass 2001 eines der sieben Trauma deiner Jugend ist, das, glaube ich, ist schon ein Running Gag.
Danke schön.
Okay, ich glaube...
Machen wir mal einen Podcast über die anderen sechs, ja?
Genau. Ich erzähle euch sechs Sünden meiner Jugend, richtig.
Ja. Also, ich glaube, um noch mehr über Interstellar sagen zu können, müssen wir vielleicht noch ein bisschen warten oder ihn nochmal sehen, obwohl ich nicht weiß, ob in der Runde außer mir ihn noch jemand nochmal sehen möchte. Hendrik schon, gut. Danke, Hendrik. Ja, im Original sehen, allein um dieses Gedicht von
Dylan Thomas.
Dylan Thomas, vielen herzlichen Dank. Um das nochmal im englischen Original rezitiert zu bekommen, was ein sehr schönes Gedicht ist und sehr passend. Also vergeben wir jetzt Punkte.
Von wann bis wo?
Also, wir vergeben Punkte von 0 bis 10. 0 ist, ich will diesen Film nicht gesehen haben, und 10 ist, er kann man nicht mehr besser machen.
Na, 7 max.
Das ist relativ viel.
Echt? Ja, dann korrigiere ich. 5.
7,5.
Ja, ich würde auch sagen 6.
4.
Ich bin bei 8.
Ich bin auch bei 8.
Auch von mir richtig satte 8 Punkte.
8.
Ich habe gerade überlegt, ob mir 5 Perlen einfallen. Ja, vielleicht doch noch. Also der dreckige, realistische Look, die wahnsinnig tolle Szene, wie Matthew McConaughey die Kindheit und das Leben seiner Kinder im Zeitraffer erfährt, die tolle Musik von Hans Zimmer, der super Sound, und dann komme ich doch nur auf 4. Schade eigentlich.
Also ich war 80% der Zeit im Kino sehr glücklich und gebe deswegen auch 8 Punkte. Dankeschön. Der Podcast steht natürlich unter Creative Commons, und wenn ihr noch mehr Podcasts haben wollt, unter schöner-denken.de.